liegt der Ort, wo die Toten sind. Bisher, wenn ich an Uwe Johnson dachte, sah ich ihn vor einer riesigen Landkarte stehen. Sie hing im Wohnzimmer seiner Berliner Wohnung in der Stierstraße. Ich sehe Johnson dort stehen, mit ausgestrecktem Arm zeigt er auf ein paar kleinere Orte am äußersten linken Kartenrand und zählt sie auf. Michendorf, Langerwisch, Kaput, Samund, Wilhelmshorst. Johnson sagt Wilhelmshorst und berührt die Stelle mit dem Zeigefinger. Es ist der Ort, wo ich zu Hause bin, seit 20 Jahren, das Haus, in dem ebenfalls eine große topografische Karte hängt, und ich stehe vor dieser Karte und höre Johnson das Wort Wilhelmshorst, und genau in jenem Moment, in dem Johnsons Finger die Karte in Berlin berührt, kann ich ihn spüren auf meinem Scheitel. Der Johnsonsche Ernst, die Johnsonsche Strenge. Es ist die Stimme, die ich kenne von einer Tonbandkassette. Johnsons Ton, der, wie oft berichtet wurde, etwas Unerbittliches hatte, unerbittlich auf eine Weise, als müsse es nun zunächst einmal darum gehen, alle Fehler der Vergangenheit einzugestehen, vor allem jene, die das Schreiben mit sich brachte über die Jahre, insbesondere zuletzt. Das letzte Buch steht auf dem Prüfstand. In meinem Fall trägt es den Titel Crusoe. Johnsons Strenge, Johnsons Ton. Alle hatten Angst vor ihm, schreibt Günter Kunert, auch ich. Woher kommt das Bild mit der Karte? Der Dichter Jürgen Becker hat es erzählt, Zitat: Das Wohnzimmer der Familie von Uwe Johnson, an der Wand eine riesige Landkarte, die zusammenmontierte Vergrößerung von Messtischblättern der brandenburgischen Umgebung von Berlin. Unter der Karte, auf einem schwarzen Ledersofa, sitzt Peter Huchel und er hört, nachdem er ein bisschen über seine Herkunft erzählt hat, Uwe Johnson zu, der vor der Karte steht und die Topografie von Huchels Leben und Schreiben zusammensucht und benennt. Michendorf, Langerwisch, Kaput, Saarmund, Wilhelmshorst. Die Szene spielt Anfang der 70er Jahre in Berlin-Friedenau. Johnson erklärt Huchel an der Karte die Gegend, in welcher der über 30 Jahre ältere Dichter seine Kindheit verbracht hat und später fast 20 Jahre lebte. Vielleicht war es diese eigenartige Diskrepanz, die mir das Bild so einprägsam machte. Diese merkwürdige Verkehrung von Schüler und Meister. Auf dem Ledersofa, unter der Karte, der von den Mühen seiner Ausreise gezeichnete, schon in sich zusammengesunkene Huchel, so beschreibt ihn Jürgen Becker, der spürt, dass seine Wurzeln dort geblieben sind. Zitat: Wenn man einen alten Baum ausreißt, da bleiben die Wurzeln im Boden zurück. So Peter Huchel, der nie ein Gedicht über den Süden bei Staufen schreiben wird, wo er sich später ein winziges Haus kauft, er nennt es Hundehütte oder Notherberge, und dessen poetisches Notizbuch bis zum Lebensende und im Falle des Verlusts adressiert bleibt auf Wilhelmshorst, Hubertusweg. Und daneben, vor der Karte, Uwe Johnson, groß und zeigend und doch nicht weniger betroffen vom Verlust seiner Herkunftslandschaft. Aber anders als bei Huchel, der resigniert, ist es das, was sein Reden und Erklären vorantreibt. Es ist der Quellpunkt seines Werks. Im Bemühen, die Hintergründe dieser Szene mit Landkarte und Ledersofa, die in meinem Kopf offensichtlich eine nahezu ikonografische bis traumhafte Qualität angenommen hatte, etwas zu erhellen, habe ich ein wenig recherchiert. In dem Band »Die Katze Erinnerung«, herausgegeben von Eberhard Falke, fand ich die Karte. Genauer gesagt, eine Fotografie Johnsons vor der Landkarte der beiden Städte Berlins und Umgebung. Sie war tatsächlich riesig. Die Vorgeschichte des Augenblicks vor der Karte erwies sich als rekonstruierbar aus Johnsons Briefen. Kein anderer Autor bemühte sich intensiver um die Heimholung Huchels in den Suhrkamp Verlag als Uwe Jonsson. In einem Brief an Siegfried Unselt heißt es: Etwa in 14 Tagen plant Herr Huchel einen neuen Besuch in West-Berlin und Herr Becker und ich werden es darauf anlegen, ihn zu treffen. In einem nächsten Schritt und unter Anführung aller denkbaren Dringlichkeiten versucht Jonsson, den Verleger dazu zu überreden, sich baldestmöglich selbst mit Huchel zu treffen. Er geht dabei so weit wie nur möglich und ist sich am Ende auch nicht dafür zu schade, Huchels vermutliche Zugverbindung nach München zu ermitteln. Zitat: Als einzige direkte Verbindung zwischen Potsdam und München habe ich den D-144 gefunden. Bitte verzeihen Sie diese Abschweifung. Sie schien mir gerechtfertigt, weil solche Solidarität und Hilfsbereitschaft in jedes Porträt Uwe Jonssons eingezeichnet werden muss. Davon abgesehen hatte meine kleine Recherche inzwischen ein Stadium erreicht, in dem ich mich nicht mehr zurückhalten wollte, auch Jürgen Becker selbst noch einmal anzurufen. Wir sprechen über die Szene bei Jonsson und seinen früheren Bericht darüber, wobei Becker die Karte nun sogar als Generalstabskarte bezeichnet. Und tatsächlich könnte Jonsson, wenn man überhaupt nichts wüsste über die Fotografie, für einen General gehalten werden in seiner Größe und Bestimmtheit und ja auch Lässigkeit. Ein amerikanischer General bei der Lagebesprechung aus Sicherheitsgründen in Zivil. Zitat: Huchel saß scheinbar unbeteiligt da, mit unbeteiligtem Gesicht, hingegen Jonsson groß und mit Pathos an der Karte. So erzählt es Jürgen Becker am Telefon. Dann eine Beschreibung der Abende bei Jonsson. Schreckliche Besäufnisse, Jonsson dabei absolut klar und immer unerbittlicher bis zum Eklat. Entschuldigung am nächsten Tag durch Frau Elisabeth, verbunden mit einer Einladung für den kommenden Abend. Also zurück. Jonsson berührt die Karte und sagt: Wilhelmshorst. Und dort in Wilhelmshorst, wo, wie gesagt, eine ebenso große Landkarte hängt, im ersten Stock an einer Wand im Korridor, stehe ich jetzt wie an jedem Abend vor dem Schlafen, eigentlich nur um still zu werden, abwesend, bettschwer. Denn es beruhigt mich, ein wenig wie bewusstlos auf die Namen und Farben meiner Gegend zu starren, Symbole für Grenzen, Relief, Gewässer, Vegetation. Das ganze sogenannte Urstromtal westlich von Berlin, die Eiszeitrinne entlang bis zum schwarzen Stecknadelkopf, der meine eigene Position markiert. Es ist Nacht und ich höre den Ton Jonssons Stimme, herausfordernd, streng, die Stimme eines Generals vor der Generalstabskarte in Berlin und ich in Wilhelmshorst spüre seinen Finger auf dem Scheitel. Jonsson hat drei Fragen. Die erste betrifft das Plattdeutsch in Kruso. Die zweite betrifft das Bild vom Quer über die Gleise gehen. Zum einen, ob ich keine Manschetten gehabt hätte, dieses Bild zu verwenden, längst eingraviert in die Motivik der deutschen Literaturgeschichte mit dem Kürzel Uweseins. Zum anderen, ob es überhaupt möglich ist, dass der Körper eines Menschen, der gerade noch quer über die Gleise gegangen ist, so wie ich es beschreibe, im nächsten Moment unter einer Straßenbahn liegen kann. Die dritte und unschwer ist hörbar entscheidende Frage ist die nach dem Ort, wo die Toten sind. Zur ersten Frage zähle ich mutig die Stellen mit Plattdeutsch auf, die ich mir mangels eigener Kenntnis aus den Jahrestagen exzerpiert, um nicht zu sagen herausklamüsert und für den Roman Kruso entliehen habe. Band 1, Seite 362, 391, 399 und 468, sowie Band 4, Seite 1511, in der Ausgabe der Edition Suhrkamp Leipzig von 1993. Ja, hier wurde aus den Jahrestagen abgeschrieben und neu zusammengefügt, insgesamt etwa 20 Worte, die ich Bewohnern der Insel Hiddensee in den Mund gelegt habe, neben Figuren wie Inselmutter Mete oder Inselkutscher Mäcki, darunter ein vollständiger Satz. Huldin Muhl Hottebass. Was Jonsson daran eigentlich stört, das hätte ich wissen müssen, ist aber nicht die Praxis der Ausleihe von Worten, sondern der Mangel an Unterscheidung verschiedener territorial gebundener Zungenschläge innerhalb des mecklenburgischen Platz. Strenge Stimme, ganzer Ernst, Finger auf dem Scheitel. Zur zweiten Frage und schon etwas verhaltener erkläre ich die hochbockige Konstruktion der sogenannten Tatrabahn, eine in den Städten des Ostens ehemals weit verbreitete Straßenbahn tschechischer Bauart, ein rotes, oft wie aus dem Nichts im Rücken auffahrendes Monster, das auch in Halle an der Saale Dienst getan hat. Zur Beantwortung der dritten Frage, der Frage nach dem Ort, wo die Toten sind, trete ich für einen Moment von der Karte zurück. Uwe Jonssons Jahrestage enden in Kopenhagen, in einem Badehotel an der dänischen Küste, Schweden gegenüber. Mit diesem Satz beginnt das letzte Kapitel. In Kopenhagen übergibt Gesine Krespal das Manuskript ihrer Aufzeichnungen und Kliefot, ihr alter Lehrer für Englisch und Anstand, nimmt es in Empfang. 1875 Seiten. Wie es uns ergeht, haben wir aufgeschrieben. Die Jahrestage beginnen am Meer und sie enden auch dort. Zuallererst sehen wir Gesine Krespal, zuallerletzt sehen wir Gesine Krespal, Jonssons Heldin und alter Ego am Strand, zusammen mit Kliefot und Marie, ihrer Tochter. Zitat: Beim Gehen an der See gerieten wir ins Wasser. Rasselnde Kiesel um die Knöchel, wir hielten einander an den Händen. Ein Kind, ein Mann unterwegs an den Ort, wo die Toten sind. Und sie, das Kind, das ich war. Wer, fragte ich mich, denkt hier nicht wenigstens für einen Augenblick, die drei marschierten ins Meer, Hand in Hand an den Ort, wo die Toten sind. Aber vielleicht war dieser plötzlich überwältigende Eindruck nur der Art meines Lesens geschuldet, dass ein Bild sah, sehen wollte, bevor die Struktur des Jonssonschen Satzes erfasst war und die daraus resultierende Mitteilung im Kopf zusammengesetzt werden konnte. Demnach war nur Kliefot unterwegs an den Ort, wo die Toten sind, eine Aussage, die sowohl seinem fortgeschrittenen Alter als auch seiner Herkunft zugeordnet werden kann, denn sein Heimweg von Kopenhagen her wird ihn zurückführen in Gesine Krespals Herkunftslandschaft, in ihre Heimat mit den Gräbern ihrer Vorfahren, mithin an den Ort, wo die Toten sind. Mit solchen Gedanken trete ich wieder nah vor die Karte und versichere, dass mir tatsächlich erst in diesen Tagen, in Vorbereitung auf den heutigen Anlass, verbunden mit der Frage, was in einer Dankrede für einen Preis, der den Namen Uwe Jonssons trägt, gesagt werden kann, jene doch deutliche, kaum übersehbare Parallelität bewusst geworden ist. Auch mein eigenes Buch führt am Ende nach Kopenhagen und dort an keinen anderen Ort als an jenen, wo die Toten sind. Buchstäblich und auf eine Weise, wie ich sie mir noch während der Arbeit am Manuskript in keiner meiner Fantasien über das, was noch geschehen sollte in diesem Roman, hätte ausmalen können. Angefangen hat es so. Am 12. Juli 2011 saß ich in einem Zimmer in Uppsala, eine Stunde nördlich von Stockholm. Wir waren aus der Hitze Roms geflohen, in den guten alten Norden, in dem es sich aushalten lässt, das heißt leben und schreiben. Uppsala und Uppland. Tatsächlich handelt es sich um genau jene Gegend, aus deren Substanz sich die Insel Hiddensee zum Beispiel zu wesentlichen Teilen zusammensetzt. Uppsala Granit, zu Eiszeiten in den Süden verschoben. Dort las ich das erste Mal das Interview mit dem alten Hafenmeister von Klintholm in Dänemark. Das Gespräch mit dem Hafenmeister handelte von ostdeutschen Flüchtlingen, die auf Möen gelandet waren. Es handelte von zerbrochenen Jollen und zertrümmerten Faltbooten ohne Besatzung und von den Toten, die es vor Klintholm, vor seiner Haustür, wie es hieß, angeschwemmt hatte oder die in den Grundschleppnetzen der dänischen Fischer aus dem Wasser gezogen worden waren über die Jahre. Nirgendwo so viele wie zwischen Rügen und Möhen, sagte der Hafenmeister. Ich zitiere: Wenn unsere Fischer zwischen Möhen und Rügen das Schleppnetz hochholten, lagen manchmal Leichen zwischen den Fischen. Wir brachten sie hier an Land und übergaben sie dem Gerichtsmedizinischen Institut in Kopenhagen. Frage: Könnte ein Angehöriger, der nach einem vermissten DDR-Flüchtling sucht, noch heute dessen Schicksal aufklären? Antwort: Wenn er die ungefähre Fluchtzeit weiß und eine Personenbeschreibung oder gar ein Foto hat, ist das vielleicht möglich. Die Beschreibungen der Toten liegen beim Reichsmedizinischen Institut Universität Kopenhagen, Rigshospitalet, Bleckdamsweg 9. Ich las und dachte das Wort vom Museum der Ertrunkenen und schrieb es in mein Arbeitsbuch. Damit war der Keim gelegt, der langsam wuchs, austrieb und Einfluss zu nehmen begann auf die Dramaturgie meines Textes und die Gestalt Alexander Krusowitschs Crusoe genannt. Ich hatte nie vorgehabt, nach Kopenhagen zu fahren, um nach den Toten zu fragen. Am Ende war es, als hätten sie selbst diesen Auftrag erteilt. Ich hatte ihr Gebiet betreten, das Territorium der Toten, zufällig ich. Vielleicht lag es daran und das Schreiben wurde Abwehr, Schild, Tarnkappe. Ohne Notizbuch hätte ich nichts gesehen. Und sie hätten mich nicht erwählt dafür. Und niemand sonst hätte das, das war mir bewusst. Ich bin kein Forscher, kein Historiker, aber der Keim war gelegt. Es musste Unterlagen geben, Obduktionsberichte, ein auffindbares Grab. Kein Museum vielleicht, aber irgendetwas. Die Suche nach dem Ort, wo die Toten sind, ist im Epilog zu Crusoe beschrieben, bis ins Detail. Die wesentlichen Erkenntnisschritte und die Namen derer, die diese Recherche unterstützten, blieben unverändert. Der Respekt vor den Opfern verbietet eine Literarisierung, wie sie den Hauptteil des Buches prägt, mit seiner Robinsonade, seiner ausschweifenden Abenteuer- und Freundschaftsgeschichte. Allein die Figur des Hausmeisters, jener selbsternannte Archivar im Museum der Ertrunkenen, der Verse aus den Hymnen an die Nacht zitiert und seit 30 Jahren auf Besuch gewartet hat, ausgeharrt in seinen Katakomben, ausgeharrt und gewartet auf jemanden, der fragt nach den Toten, musste erfunden werden. Henry Madsen, so sein Name, ist der letzte Hausmeister in einer kleinen Folge von 4 Hausmeistern, die die Handlung des Romans von Anfang bis Ende wie Schutzgeister begleiten. Zwischen jener ersten Notiz im Arbeitsbuch in Uppsala bis zu dem Tag, an dem ich das Museum der Ertrunkenen gefunden und Einlass erhalten hatte, vergingen 2,5 Jahre. Am 5. Februar 2014, der Termin war mehrmals verschoben worden, Flüge mussten storniert oder umgebucht werden und inzwischen war auch mein Manuskript im Grunde abgeschlossen und der letzte Abgabetermin bereits überschritten, führten mich 2 freundliche Kriminalisten aus der forensischen Abteilung der dänischen Reichspolizei in jenen Keller mit den Dimensionen einer Fabriketage, in dem das Vermisstenarchiv Dänemarks untergebracht ist. Jesper Clemensen, ein Fernsehjournalist aus Kopenhagen, dessen Hilfe unabdingbar war, nennt es die Abteilung verschwunden. Den Ort zu finden, wo die Toten sind, bedeutete zuerst, dass ich alles lernen musste über sie, dass ich nicht stehen bleiben konnte bei einer wie auch immer gearteten Wasserleichenpoesie, ein Begriff der Literaturgeschichte, die von Rambos Ophelia bis zu Georg Trakl reicht. Gedichte, in denen der Verfall eine Art Schönheit zeitigt oder, wie im Werk Georg Trakls, Verwesung, Segnung bedeutet. Während ich in Dänemark und Deutschland sämtliche Stellen anschrieb, die für Auskünfte über Flüchtlinge und Ostseefluchten in Frage kamen, dokumentiert im Epilog unter dem Titel Abteilung verschwunden, und einige Male nach Kopenhagen reiste, erstellte die Berliner Agentur das Vorzimmer in meinem Auftrag ein gerichtsmedizinisches Dossier. 50 Seiten unter dem Titel Obduktion von Wasserleichen unbekannter Identität. Im Anhang die Mitschriften von Gesprächen mit Gerichtsmedizinern aus Potsdam und der ehemaligen Militärmedizinischen Akademie Bad Saarow sowie Unterrichtsmittel und Fotos für Studenten der Forensik, deren Anblick ich nicht länger als eine einzige Sekunde ertragen konnte. Buch auf, Augen zu. Ein künftiger Traum von antreibenden Leichen, die man im Schwimmen mit der Hand berührt, wie es bei Jonsson heißt, im dritten Teil der Jahrestage. Mit Hilfe dieses Dossiers und seines Anhangs war es mir möglich, genau zu beschreiben, wie ein Mensch ertrinkt oder wie ein Toter sich unter Wasser fortbewegt. Zuerst wie ein müder, schnüffelnder Hund am Meeresgrund, dann der Auftrieb, die Auflösung des Körpers, der Tierfraß, die Strömungen. Oder wie ein Körper oder Körperrest aussieht, wenn er nach Wochen im Wasser auftaucht an einer der Küsten. Dazu die Fotografien in den Obduktionsberichten, Aufbau und Inhalt des forensischen Gutachtens, all das. Übrigens werden nur wenige angeschwemmt. Die meisten bleiben im Wasser, werden Teil der Ostsee, Meer des Friedens. Der vierte Hausmeister. Als Kind ist seine Mutter unter der Obhut seiner Großmutter über die Ostsee geflüchtet, von Ostpreußen nach Kopenhagen, 1945, mit einem der letzten Schiffe. In einer früheren Fassung des Epilogs spricht Henry Madsen, Archivar und Hausgeist der Abteilung Verschwunden, von den Toten als einer einzigen, nie abreißenden Strömung durch alle Meere und Zeiten. Auch das könnte ein Wort von Uwe Jonsson sein, denke ich, und spüre den Finger auf dem Scheitel. Der Finger meint, ich solle genauer sein, und also bin ich es. Die Rede Henry Madsens vom Strom der Toten, die in den Roman nicht aufgenommen wurde, steht im Arbeitsblock zum Epilog auf Seite 52, Eintrag vom 30. Oktober 2013. Die Toten im Wasser, sagt Madsen, manchmal sehe ich sie als Teil eines nie abreißenden, nie abgerissenen Stroms über alle Meere der Welt, wenn Sie so wollen, Herr Bendler. Und wenn ich so denke, tröstet mich das, obwohl es das Gegenteil bewirken müsste. Aber es ist doch so, als wäre noch Hoffnung, als wären sie nur noch immer unterwegs mit den Gezeiten, nicht wahr? Zu diesem nie abreißenden Strom gehören auch die Ertrunkenen der Kap Arkona, denen Jonsson in den Jahrestagen ein Denkmal setzt, den Toten an den Ufern der Lübecker Bucht, wie den 3000, die im Wasser geblieben sind. Aus der Ostsee haben wir Fische gegessen. Bis heute essen die Deutschen Fische aus der Ostsee, heißt es im dritten Teil der Jahrestage. Am Ende ist nicht nur die Ostsee ein Totenort. Die Strömung der Toten geht durch alle Meere, durchs Mittelmeer der Gegenwart, genauso wie durch den Atlantik bis an die Küste von New Jersey im August 67, wo Jonssons Epos seinen Anfang nimmt. Zitat: Lange Wellen treiben schräg gegen den Sand, wölben Buckel mit Muskelsträngen, heben zitternde Kämme, die im grünsten Stand kippen. Der straffe Überschlag, schon weißlich gestriemt, umwickelt einen Hohlraum Luft, der von der klaren Masse zerdrückt wird, als sei da ein Geheimnis gemacht und zerstört worden.